Lass uns unsere Bibeln aufschlagen in 2. Buch Mose, Kapitel 20. Das 5. Gebot, was heute dran ist, steht in Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und dazu kann man noch lesen, 5. Mose 5, Vers 16, wo das etwas abgewandelt steht. 5. Mose 5, 16. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Herr, wir danken dir für diese Gebote. Danke, dass du jeden Bereich des Lebens in deinen Geboten geordnet hast und uns Leitplanken gegeben hast, in denen wir uns sicher bewegen können. Vater, ich danke dir für dieses Gebot und ich danke dir auch für die vorbereitenden Zeugnisse jetzt gerade. Danke, dass du ein Werk der Gnade heute tun wirst. Wir bitten dich, dass du uns die Herzensaugen auftust und dass wir mit geöffneten Herzen dein Wort hören können. In Jesu Namen. Amen. Ihr habt schon gemerkt, jetzt hier nach dem letzten Zeugnis, dass dieses Thema von der Beziehung zu Eltern eines der Themen ist, die am meisten brisant sind. Womit wir im Herzen am meisten zu kämpfen haben. Du kannst keine engere Beziehung haben. Wisst ihr warum? Weil der Same deines Vaters und die Eizelle deiner Mutter zusammenkamen und aus dieser intimen Verbindung ein Mensch entstanden ist. Du bist daraus erwachsen. Und Blut ist dicker als Wasser, sagt man bei uns. Und so können wir uns von unserer Familie nicht lossagen. Wir können nicht sagen, du bist jetzt nicht mal mein Vater, meine Mutter. Das kann ich zwar sagen, aber das spielt keine Rolle. In deinen Zellen, habe ich mal gelesen oder gehört von einem Prediger, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ich werfe das einfach mal jetzt hier in die Runde. In deinen Zellen sind Informationen von 400 Jahren eingespeichert, die über deine Familie weitergegeben wurden. Und die sind immer noch in dir drin. Selbst wenn du gar nicht weißt, wer dein Urgroßvater ist, von ihm steckt etwas in dir drin. Weil es über dein Blut, weil das über das Blut deiner Eltern in dein Blut gekommen ist, es steckt in dir drin. Und du kannst dich von deiner Familie nicht lösen. Diese Beziehung zu Vater und Mutter hat das größte Potenzial, Segen, Heil und Freude freizusetzen. Und diese Beziehung zu Vater und Mutter hat das größte Potenzial, die größte Verletzung, den größten Schmerz, den größten Fluch freizusetzen. Und deswegen gibt uns Gott da Ordnungen, weil er sich das ausgedacht hat. Ach, jetzt greife ich schon wieder viel zu schnell vor. Und dieses Thema von Ehre Mutter und Vater ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft und auch in der Gemeinde sehr, 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 sehr selten zur Sprache kommt. Das hat verschiedene Gründe. Einmal, wir laufen weg vor unserem Schmerz. Weil jeder von uns hat keine vollkommenen Eltern. Das weiß jeder von uns. Und jeder von uns trägt in gewisser Weise entweder eine große oder eine kleine Vater- und Mutterwunde. Und weil wir uns mit diesem Schmerz nicht befassen wollen, laufen wir weg davor. Wie als ob ich beim Arzt eine Diagnose bekomme, du hast Krebs und du lebst noch drei Wochen. Es sei denn, nimmst diese und diese Medizin, du machst diese und diese Behandlung. Gehe ich aus dem Arztzimmer und sage, das ist alles gar nicht wahr. Ich laufe einfach so, lebe meines Lebens weiter und ignoriere diese Diagnose. Genauso gehen wir mit diesem Thema Vater und Mutter um. Wir laufen weg vor dem Schmerz, weil es der Schmerz uns zu groß erscheint, zu heftig erscheint, weil zu viel vergraben ist in unserem Unterbewusstsein, was, wenn es hochgeholt werden würde, eine Katastrophe auslösen würde, eine emotionale Katastrophe. Und deswegen flüchten wir. Ein anderer Punkt, weshalb wir uns mit diesem Gebot nicht befassen, ist, dass wir nicht in einer Kultur leben, in der Ehre etwas Wichtiges ist. Wenn du, ich war ja jetzt vor ein paar Wochen einmal krank Sonntag, und ich muss gestehen, ich habe, als ihr hier gebetet habt und Bibel gelesen habt, nicht Bibel gelesen. Ich habe einen Film geguckt. Da konnte ich schön entspannt liegen und mich erholen. Ich habe Der Pate geguckt, und manche von euch kennen das vielleicht. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht vielleicht so der top-christliche Film, aber da geht es um diese italienischen Mafia-Clans, die in New York der 40er, 50er Jahre geherrscht haben und ihre Strippen gezogen haben. Und da ging es nie darum, in der Familie, La Familia, ging es nie darum, ob die Kinder das machen, was richtig oder falsch ist. Darum ging es nie. Es ging immer nur darum, bringen sie Ehre auf die Familie oder Unehre auf die Familie. Und wenn du in den südländischen Raum schaust und dann in den arabischen Raum, nach Israel, in die arabischen Länder und dann noch in den fernen Osten, in Asien, spielt es eine Riesenrolle, ob du Ehre bringst oder Unehre. Wir kennen das gar nicht. Wenn mein Sohn in den Zeitungsladen geht und dort was klaut und erwischt wird, dann ist für uns schlimm, dass der das falsch gemacht hat. Das ist nicht richtig gewesen. Man darf nicht klauen. Und deswegen, in unserer deutschen Kultur, nehmen wir das Kind an die Hand, du bringst das jetzt zurück und entschuldigst dich bei dem Mann. In einer südländischen Kultur, in einer Kultur, die von Ehre geprägt ist, ist es völlig anders. Da spielt jetzt gar keine Rolle, ob du geklaut hast, sondern das Problem ist nicht, dass du geklaut hast. Das Problem ist, dass weil du geklaut hast, hast du Unehre auf die Familie gebracht. Und deswegen gehst du hin und entschuldigst dich und bittest, dass die Ehre wiederhergestellt wird. In Afrika ist nochmal eine andere Kultur, da geht es um Kraft und Schwäche. Ist auch ganz interessant. Und das Evangelium hat auf jeder dieser Kulturen eine Antwort. In Asien predigst du das Evangelium, jetzt komme ich hier in den Kulturenunterricht rein, in Asien predigst du das Evangelium und du sagst nicht, Gott will dir alle deine Sünden vergeben, damit du nicht gerichtet wirst. So predigen die dort nicht das Evangelium. So predigen wir im Westen das Evangelium. In Asien sagst du, Gott will deine verlorene Ehre wegen deiner Sünde wiederherstellen. Deswegen hat er seinen Sohn gegeben, damit du ihm wieder Ehre bringst. Und dass du rein vor ihm stehen kannst und dich nicht schämen musst. In Afrika ist das Evangelium, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Er ist der stärkste aller Götter, und alle eure Hexen und Dämonen, die können gegen ihn nichts ausrichten. Glaubt an den, der am stärksten ist. Interessant, ne? Und bei uns ist das, ja, the way of the master, way comfort, habe ich heute Morgen erst im Video gehört. Du bist ein Sünder, du bist eine schlechte Person, du hast das gemacht, was nicht richtig ist. Deshalb glaube an Jesus und dir wird vergeben werden und du bist wieder richtig. Das sind alles Aspekte vom Evangelium, die alle stimmen und alle gut sind und die wir alle predigen sollen. Aber unsere Kultur macht so viel aus. Und uns, jetzt kommen wir wieder, schlage ich den Bogen zurück, es wird heute wahrscheinlich eine längere Predigt. Schon 10:50, ich habe ja jetzt eine Uhr. Halleluja. Wir können mit diesem Begriff Ehre nur sehr wenig anfangen. Aber die Bibel wurde eben nicht in einer richtig-falsch-Kultur geschrieben, sondern die Bibel wurde in einer Kultur der Ehre geschrieben. Ehre und Unehre. Und deshalb ist das 5. Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. So, kommen wir mal zu Punkt 1, damit wir da vorankommen. Punkt 1, die Eltern ehren, Gebot im neuen Bund. Das ist nur ein ganz kurzer Punkt, bevor wir dann zu den praktischen Dingen kommen. In Matthäus 15, Vers 3 bis 9 und in Epheser 6, Vers 1 bis 3 wir kommen dann noch später explizit zu diesen Bibelstellen, ich sage es ja nochmal, Matthäus 15, 3 bis 9 und Epheser 6, 1 bis 3. Wird dieses Gebot eingesetzt für den neuen Bund, auch für uns, die wir nicht jüdisch sind und die wir nicht von der Blutslinie Abrahams kommen, auch für uns ist dieses Gebot maßgebend und verbunden, das ist dann ganz spannend, gucken wir uns dann in Punkt 6 an, mit Verheißungen, deren Erfüllung wir nicht erleben werden, wenn wir das Gebot nicht halten. So, das war schon Punkt 1, ja, nur dass ihr es mal gehört habt. Aufmerken, es ist wichtig für uns. Zweitens, was ist Ehre? Ehre ist etwas, was man einer Person geben kann, was man einer Person verleihen kann. Das ist nicht etwas, was man sich verdient, sondern das ist immer etwas, was man bekommt. Die Person, die geehrt wird, fühlt sich als etwas Besonderes. Ehren bedeutet, die Person ist etwas Besonderes. Ich sage der Person, ich drücke mit meinem Handeln aus, mit meinem Verhalten aus, du bist etwas Besonderes. Wenn Angela Merkel jetzt zum Gottesdienst reinkommt, der Gottesdienst wäre gelaufen. Weil Angela Merkel, die Bundeskanzlerin von Deutschland, hier im Raum ist. Und wir frommen Christen, wir würden alle uns umdrehen, denken, Angela Merkel ist hier, Angela Merkel ist hier. Und wie begegnen wir ihr? Wir begegnen ihr mit Ehre. Ich begrüße sie nicht so wie meinen besten Kumpel, moin, was geht, Angie, alles klar, gib mir die Faust. Sondern ich sage, Frau Dr. Merkel, schön, dass Sie bei uns, dass Sie gekommen sind. Schauen Sie mal, hier können Sie sich hinsetzen, wollen Sie vielleicht was trinken? Weil sie eine ganz besondere Person ist, behandle ich sie besonders und das ist Ehre. Ehre ist, dass die Person sich als etwas Besonderes fühlt. Lass uns das mal anschauen. Römer 13, Vers 7. Beamte bekommen eine besondere Form der Ehre, weil sie in eine besondere Position gesetzt wurden. Ein Polizeibeamter, dem ich draußen begegne, den behandle ich anders als alle anderen, die ich treffe. Und wenn ein Polizeiauto vorbeifährt, wenn ich Auto fahre, frage ich richtig, ist alles gut und so weiter. Weil ich dann immer denke, habe ich einen Sanikasten eigentlich dabei? Wo ist der eigentlich in meinem Auto? Wenn jetzt hier eine Kontrolle kommt, ich weiß gar nicht, wo der Sanikasten liegt. Römer 13, Vers 7. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht und Ehre dem die Ehre gebührt. Und hier geht es nicht darum, hier reden wir gar nicht über die Ehre Gottes, die nur Gott gebührt. Uns ist das so fremd und wir denken, man darf doch nur Gott ehren. Nur Gott bekommt Ehre. Laut der Bibel, Fehlanzeige. Die Ehre Gottes gibt er keinem anderen. Aber wir werden gleich noch sehen, dass Gott selbst den Menschen, alle Menschen, egal wie schlimm, wie dumm, wie hässlich, wie groß, wie mächtig, wie schwach, wie alle Menschen, dicke, dünne, kurze, lange Beine, alle Menschen mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt hat. Aber erstmal weiter. Dann, also wir ehren Beamte. Dann ehren wir zum Beispiel alte Menschen. 3. Mose 19. Oh, das brauchen wir unbedingt in unserer Kultur, wo wir die Alten abschieben und verachten und als unnützes Material behandeln, die wie in einem Sterbeheim vor sich hin siechen, bis sie endlich weg sind und nur als Kostenpunkt bezeichnet werden. 3. Mose 19, Vers 32. Vor einem grauen Haar sollst du aufstehen und die Person eines Alten ehren und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Gott sagt, alte Menschen verdienen eine besondere Form von Ehre, von besonderer Behandlung. Und hier ist es ganz klar gesagt, wenn eine alte Person den Raum betritt und nicht allzu langer Zeit war das noch so. Wenn Frauen den Raum betreten, wenn alte Leute den Raum betreten, steht man auf. Weil man ihnen Ehre erweist. Merkt ihr, solche Sachen sind uns völlig abhanden gekommen, verloren gegangen. Auf unserer Bibelschule wurde über solche Themen gelehrt. Und ich sage euch, da ist keine Frau mehr gewesen, der nicht die Tür geöffnet wurde. Und es ist so wichtig, dass wir diese Kultur zurückholen. Gott hat uns Anweisungen gegeben, Ehre dem zu geben, dem Ehre gebührt. Und das ist, wir können noch die Schriftstelle dazu lesen, falls ihr mir das nicht glaubt, 1. Petrus 3. Oh, ihr könnt so froh sein, ihr Frauen, dass Gott euch nicht gleich den Männern gemacht hat. Halleluja. Ihr habt's gut. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen. Gott gibt dem schwächeren Gefäß immer mehr Ehre als dem starken Gefäß. Gott, jetzt fällt mir noch gerade so ein, habe ich mir gar nicht notiert, Gott gibt sogar durch seinen Apostel Paulus, ich glaube es ist Römer 13, Anweisungen für die Kultur der Ehre innerhalb der Gemeinde. Da sagt er, die verachtet sind vor der Welt, die verachtet sind, die unbedeutsam sind, die immer ganz hinten sitzen, keinen großen Dienst haben, vielleicht ab und zu mal saugen, die sollen wir mit größerer Ehre umgeben. Und die stark sind, mit weniger Ehre. So dass Gleichgewicht im Leib herrscht. So, Frauen. Und dann lass uns mal 1. Petrus, wenn wir schon mal hier sind, Kapitel 2, Vers 17 noch lesen. Da heißt es, erweist jeder Mann, in der Schlachter steht Achtung, aber in der Elberfelder steht Ehre. Erweist jedem Ehre. Jedem. Jeden Menschen, sagt uns die Bibel, sollen wir in gewisser Weise als etwas Besonderes behandeln. Natürlich, wenn du als Frau hier sitzt, du wirst von mir nie die Ehre bekommen, die ich meiner Frau gebe. Ein Polizeibeamter wird von mir nicht die Ehre bekommen, die ich Angela Merkel geben würde. Und kein Mensch wird die Ehre bekommen, die Gott gehört. So, da gibt es Abstufungen. Ja, und wenn, ich habe das vorhin schon zitiert, schlag mir jetzt nicht auf, weil es zu lange dauert, Römer, Psalm 8, Vers 6. Gott hat den Menschen mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Gott sagt zum Menschen, du bist etwas Besonderes. Ich kröne dich damit, dass du etwas Besonderes bist. Amen. Können wir soweit alle mitgehen? So, wir brauchen etwas Längeres als nur eine 10 Minuten Erklärung, sondern der Heilige Geist muss dieses Bewusstsein in uns schaffen, dass Ehre etwas Wichtiges ist, zumindest vor den Augen Gottes. Und dass in uns, dass wir brauchen ein verändertes Denken, dass wir überhaupt so denken können wie die Schrift, dass wir verstehen können, was die Schrift eigentlich meint. Weil die meisten von uns, wenn sie an Ehre Vater und Mutter denken, ist, ihr müsst alles tun, was die sagen. Die dürfen nichts schlecht finden, was du machst. Und das ist wieder der falsche Baum. Erkenntnis von Gut und Böse. Aber wir schauen uns das jetzt mal an. Drittens, Vater und Mutter ehren. Ich habe das in zwei Bereiche aufgeteilt. Und wir können mal, also in A und B. Und A, meine ich, ist der Bereich Kinder. So, was meine ich mit Kinder? Ich weiß, dass Teenager fühlen sich dann beleidigt, wenn man sie als Kinder bezeichnet. Aber wenn die Schrift Kinder meint oder Kinder sagt, dann meint es nicht, ihr seid ja alle Kinder von irgendwem. Ich bin das Kind meines Vaters. Kathi ist das Kind ihrer Eltern. Das ist nicht gemeint. Sondern wenn die Bibel sagt, Kinder. Ja, wir hatten das letzte Woche auf der Gemeindefreizeit. Die Ältesten sollen ihrem Haus gut vorstehen und Kinder haben, die gläubig sind und die ein gutes Zeugnis haben. Damit ist natürlich nicht gemeint, der 40-jährige Sohn, der seine eigenen Entscheidungen getroffen hat, schon die dritte Frau hat und völlig abgewichen ist vom Weg des Herrn. Dafür kann ja der arme Älteste nichts. Sicherlich hat er irgendwo auch eine Verantwortung, aber wenn Kinder gemeint ist, die wir in Unterordnung halten sollen, dann bedeutet das die Kinder, die bei mir im Hause leben. Ob sie nun 3 sind, ob sie 13 sind oder ob sie 20 sind. Es gilt ja also das Gesetz, das gute alte Spruch, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, entscheide ich, was hier läuft und was nicht läuft. So, und da sind wir ganz gut, uns das anzunehmen. Wir werden uns das gleich hier anschauen. Wir haben ja auch ein bisschen Humor, weil es ist bei mir noch nicht allzu lange her, dass ich meine Füße unter seinen Tisch gesteckt habe. Und so werden wir jetzt da Schritt für Schritt durchgehen. So, Kinder sind die, die noch nicht erwachsen und ausgezogen sind, ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen, ihre eigene Existenz gegründet haben, sondern die noch im Elternhaus wohnen. Und für die bedeutet, lese das jetzt erstmal Epheser 6, Vers 1 bis 3. Ihr Kinder, oder ich lese mal nur Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Vers 2, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ihr Kinder, das ist so schön, dass die Bibel zu Kindern redet und sagt, Kinder, Achtung, aufgepasst. Ich weiß nicht, ob es in große Leute, kleine Leute dann auch mal so ein, wäre eigentlich gut, das mal den Kindern beizubringen im Kindergottesdienst, aber die hauptsächliche Verantwortung für Erziehung haben die Eltern. So, für die Kinder Eltern zu ehren, bedeutet in erster Linie, ihnen gehorsam zu sein. Das ist in unserer Gesellschaft übrigens auch nicht nur ein unbekanntes Wort, sondern ein böses Wort geworden. Denn es hat, ja, von Aussterben bedroht, denn es hat, Achtung, kurzer Geschichtsunterricht, denn es hat nach dem Zweiten Weltkrieg in unserem Land eine Kulturrevolution gegeben. Wir, die wir jünger sind, die Kriege haben das alles nicht mitgekriegt, aber die 68er, quasi die allererste Generation, die nach dem Krieg erwachsen geworden ist, hat Auschwitz gesehen, hat die Konzentrationslager gesehen, die Verbrechen der Nazis und hat gesagt, hat überlegt, wie konnte es so weit kommen, dass unser Land und unser Volk so etwas getan hat. Und die Antwort für sie war, sie haben Gehorsam gelernt. Weil alle Soldaten, alle SS-Offiziere hatten ein Argument, bis Adolf Eichmann, der dann in Israel, in Jerusalem verurteilt wurde. Ein Argument hatten sie. Ich stand unter Befehlsgewalt. Ich habe nur getan, was mir gesagt wurde. Ich war nur gehorsam. Und das ist nichts Schlechtes und kein Verbrechen. Auch wenn ich dabei an Tod von Tausenden schuld bin. So, und dann hat die 68er-Generation gesagt, okay, das heißt, um so etwas Schlimmes zu verhindern, sagen wir, Gehorsam ist immer schlecht und wir müssen den Kindern in den kommenden Generationen Gehorsam austreiben. Und aus diesem Grundsatz, diesem Denkgrundsatz, kommt alles, was wir in moderner Erziehung heute haben, was alles durchdringt. Und die Leute, die so aufgewachsen sind mit dieser Lehre, sitzen heute an den Lehrerpulten und in den Rektoraten und die machen die Lehrpläne. Und ich will jetzt keine Angst machen oder so, aber nur, dass ihr das verstehen könnt und erklären könnt. Ich habe es erst gestern gesehen, da gibt es so eine Broschüre für Kindergartenerzieher. Die wurde rausgegeben, wo es darum ging, dass die Kindergartenerzieher da bitte drauf aufpassen müssen, wenn ein Kind, ein Mädchen mit Kleid und Zöpfen kommt, und das still ist und zuhört, wenn man mit ihm redet. Und wenn das erzählt, dass es im Haushalt mithilft, dann ist es wahrscheinlich ein völkisch geprägtes Elternhaus, ein rechtsradikales Elternhaus. Und sowas muss gemeldet werden. Das war jetzt ganz groß in den Medien. In Berlin, ja, ist ja Vorreiter von Grünen, also dieser Ideologie. So, nur als Information, wir betreten hier dünnes Eis, wenn wir von Gehorsam sprechen. Aber wenn wir die Bibel lesen, kommen wir um den Begriff Gehorsam nicht drumherum. Und wenn wir von biblischer Erziehung sprechen, so wie Gott sich Erziehung vorgestellt hat, kommen wir um den Begriff Gehorsam nicht herum. Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam. Denn du sollst Vater und Mutter ehren. Was ist Gehorsam? Jetzt erwartet ihr vielleicht eine tieftheologische Definition, aber Gehorsam ist eine Person, die das tut, was man ihr sagt. Überraschung. So einfach kann es sein. Gehorsam ist, ist eine Person, die tut, was man ihr sagt. Nur zur Information, auch da hat Gott natürlich Regeln gesetzt. Und es gilt immer Apostelgeschichte 4 irgendwas. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und es heißt auch hier in Epheser 6, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Wenn deine Eltern dich zu einer Sünde bringen wollen oder wollen, dass du dich gegen, gegen Gott handelst, dann bitte sei ihnen nicht gehorsam. Es heißt also, seid gehorsam euren Eltern im Herrn und nicht im Teufel. Auch unsere Eltern dürfen uns nicht und auch unser Leiter und sonst irgendwas und auch Angela Merkel darf uns nicht befehlen zu sündigen. Das ist ein Zeichen des Antichristen. Er wird verlangen auf Todesstrafe, dass man sein Zeichen annimmt. So, wir gehorchen Gott zu allererster Linie, aber Gott hat uns Eltern gegeben, hat den Kindern Eltern gegeben, um ihnen zu helfen, um ihnen ein Segen zu sein. Und lasst mir eins sagen, wenn wir über Gehorsam sprechen, sei es Gehorsam und Unterordnung gegenüber dem Ehemann, sei es Gehorsam, Unterordnung gegenüber Gemeindeleitung, sei es Gehorsam, Unterordnung gegenüber Lehrern, gegenüber Eltern. Es geht niemals um die Qualitäten dessen, dem man sich unterordnet. Du ordnest dich deinen Eltern nicht unter, wenn du im Elternhaus bist, weil du weißt, die sind so super, die sind so clever, die meinen es immer 100% gut, die machen nie was verkehrt, deswegen ordne ich mich unter, weil ich da völlig safe bin. Das ist nicht mit Unterordnung gemeint. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, sagt die Bibel in 1. Petrus Kapitel 5. Nicht, weil die Männer so toll sind und alles richtig machen, sondern weil der Akt der Unterordnung und des Gehorsamseins ein Glaubensakt an Gott ist. Lass uns das mal aufschlagen. Immer wieder zum 1. Petrus. Das ist ja wunderbar praktisch. 1. Petrus 5. Da steht das nochmal. Zumindest jetzt nicht in Bezug auf Eltern und Kinder, aber auf Ehemänner und Ehefrauen. Kapitel 3, Entschuldigung, ist es, glaube ich. Entschuldigung, 1. Petrus, Kapitel 3. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Unterordnung unter dem Pastor heißt nicht, der ist so klug, der hat so viele Bibelschuljahre absolviert, der hat so viele Predigten gehört, der wird schon wissen, was gut und richtig ist und macht keine Fehler. Tut mir leid, dieses Bild muss ich jetzt zerschmettern und euch enttäuschen. Das trifft auf mich nicht zu. Ihr ordnet euch unter, weil ihr eure Hoffnung auf Gott setzt. Und es ist ein Zeichen von Unglauben, wenn du sagst, ich mach, was ich will. Ich lass mir nichts sagen. Als Beispiel wird hier die Sarah genommen, die vom Pharao als Sexsklavin genommen wurde, weil Abraham gelogen hatte und gesagt hat, das ist meine Schwester. Das ist meine Schwester, weil er Angst hat um seinen eigenen Kopf und Kragen. Und Sarah hat nichts gesagt. Den Mund zugemacht. Wo wir heute denken würden, meine, das ist doch blöd, das macht man doch nicht. Aber durch diesen Akt der Unterordnung hat Gott eingegriffen und hat das Herz des mächtigsten Mannes der damaligen Welt verändert. Er hat es dann noch ein zweites Mal gemacht, auch da hat Gott eingegriffen. Und Sarah hat geweigert, sich selbst zu helfen, sondern sie hat sich untergeordnet. So, was sagt uns das für heute? Wie unpopulär ist denn sowas bitte? So, wir ordnen uns unter. Die Kinder sollten das tun, was die Eltern ihnen sagen, es sei denn, sie wollen, dass sie sündigen. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, wir sollen unseren Eltern ungehorsam sein, wenn sie uns zur Sünde bringen wollen. Gott muss stets mehr gehorcht werden als den Menschen. Gehorsamkeit ist die erste und wichtigste Art, wie Kinder ihre Eltern ehren. Lasst uns mal zum Lukas-Evangelium schauen. Da habe ich heute Morgen im Gebet auf einmal dran gedacht. Kathi sagt, oh, die Gebetszeit war irgendwie so trocken, mir fehlten die Worte. Und ich war, der prophetische Flow ist da. Halleluja, bete weiter. Und auf einmal kamen Worte zu mir und der Herr hat mich erinnert an Lukas Kapitel Wo ist er denn nun? Oder ist es doch Matthäus? Nee, Lukas Kapitel 2. Ab Vers 41 beginnt dieser Abschnitt. Jesus war 12 Jahre alt. 12 Jahre alt. Das Alter, wo es anfängt, dramatisch zu werden. Und wo die Herausforderungen beginnen, bei Mädchen ein bisschen eher als bei Jungs. Und Jesus durfte da mit zu diesem Tempel. Jesus hatte in diesem Alter seine Bar Mitzwa, das heißt, er war offiziell anerkannt schon als Mann. Es ist ja in der jüdischen Kultur so herrlich, dass, dass die Eltern, besonders der Vater, das Kind segnet und in das Frausein, in der Bat Baraka oder den Jungen segnet und in der Bar Mitzwa ins Mannsein hineinruft. Das ist uns auch völlig verloren gegangen. Wir geben das an die Pfarrer ab und an irgendwelche Programmgesellschaften, Jugendweihe und all dieser Unsinn. Genau. So, und er hatte diese, war offiziell als Mann anerkannt und deswegen hat er sich gesagt, ich bleib dort, wo das Haus meines Vaters ist. Ich lass mal die anderen ziehen, das sind sowieso nicht meine echten Eltern. Also Maria schon, meine echte Mutter, aber Josef, der, mit dem habe ich ja nichts am Hut. Ich bleibe im Haus meines Vaters. Und die Reisegesellschaft zog los, sie sind ja da in großen Karawanen losgezogen und Maria und Josef, am ersten oder zweiten Tag, wo ist Jesus? Wo ist dieser Bengel? Wenn du ein 12 Jahre altes Kind verlierst in einer Menschenmenge, das kann schon deine Pumpe erstmal gehen lassen, weil du denkst, was, es könnte ja alles Mögliche passieren. Und sie gingen zurück und suchten alles und fanden ihn im Tempel. Und Maria geht zum, warum hast du uns das angetan? Wir haben dich überall gesucht. Und Jesus sagt zu ihnen, wisst ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und dann kommt ein ganz interessanter Vers, lass uns das mal, Vers 50 heißt es, und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und dann Vers 51, das ist der Schlüssel. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Elberfelder sagt, glaube ich, und war ihnen untertan. Er war ihnen untertan. Und du hast ja 2 verschiedene Varianten als Teenager. Du kannst entweder sagen, boah, ihr Alten, ihr seid ja so blöd. Was ihr sagt, ihr habt ja so eine Meise. Ich weiß das besser. Und das ist eine natürliche Sache, die passiert in genau diesem Prozess, wo das Kind zum Erwachsenen wird, dass es auf einmal entdeckt, ey, ich kann doch selber entscheiden. Ich weiß es doch besser. Ich weiß es doch selber. Aber Jesus zeigt uns, das muss nicht so sein. Unsere Kinder, und das gibt mir auch Trost und Zuversicht, müssen sich nicht in ein Puppertier verwandeln. Sagt man ja dazu, das Puppertier. Ja. So, und Jesus, obwohl seine Eltern nichts verstanden hatten, die hatten null Plan, gar keine Ahnung von dem, was eigentlich Jesus bewegt hat, von seiner großen Berufung. Von dem, was Gott ihnen schon aufs Herz gelegt hatte, der wusste ja schon längst, ich bin der Sohn Gottes. Wenn ihr wüsstet, ihr Alten. Aber so hat er nicht reagiert. Er hat sich untergeordnet. Er ging mit ihnen mit und war ihnen untertan. Ist das nicht verrückt? Und das nicht, weil er wusste, oh, die sind so klug und die sind so toll, die werden das schon alles gut machen. Nein, weil er wusste, Gott hat mir eine Berufung gegeben. Gott hat Dinge in mein Herz gelegt. Und ich weiß es vielleicht besser als die Alten. Aber es steht geschrieben, du sollst Vater und Mutter ehren. Und Gott wird seine Hand bewegen und Gott wird Dinge tun, wenn du bereit bist, dich unterzuordnen. Gott wird eingreifen. Unterordnung als ein Glaubensakt, als ein Vertrauensakt gegenüber Gott. Gott wird eingreifen und wird anfangen, das Ruder zu nehmen. Also ich finde das ermutigend. Und ich wünschte, ich hätte das auch gehört. So, Gehorsam ist die erste und wichtigste Art, wie wir die Kinder ihre Eltern ehren. Aber nicht nur dadurch, sondern auch durch Zuhören. Durch Ausreden lassen. Freundlichkeit und Dankbarkeit. Das sind die Hauptwege. Und da gilt es für uns Eltern, vom Gehorsam angefangen, bis hin zu diesem Respekt, dass man sich zuhört, dass man sich ausreden lässt, dass man freundlich ist, dass man dankbar ist, dass wir genau diese Punkte, diese Werte in der Erziehung ernst nehmen. Denn Kinder von sich aus, das heißt die in den Sprüchen, die Torheit haftet am Herzen des Knaben. Sie klebt daran mit Teppichkleber. Und Gerd weiß, der war jetzt erst auf einer Baustelle. Er kriegt das Zeug nicht raus. Da musste ein zweiter Mann hin und dann haben sie das zerruppt und gerissen und haben das nicht weggekriegt. Und genauso fest klebt die Torheit am Herzen der Kinder. Und deshalb braucht es Erziehung, deshalb braucht es mutige Eltern, die sagen, bei unserem Kind nicht. Vielleicht in der Familie, vielleicht bei den Kindern im Kindergarten, aber nicht in meiner Familie. Wir hören uns zu, wir lassen uns ausreden, wir sagen Danke vor jedem Essen, wir sind dankbar, wenn wir etwas bekommen. Und sobald wir, wir haben das teilweise gemacht, wenn unser Kind sagt, oh, das Spielzeug durch die Gegend schmeißt und die Undankbarkeit zeigen, dann so, okay, nehmen wir das Spielzeug weg und bringen es in den Keller für eine Woche. Damit sie lernen, dass sie dankbar sein sollen. Dankbarkeit ist etwas, das kommt nicht aus Gefühlsduseleien, so wie im ersten Moment zu Weihnachten, oh danke, sondern das ist etwas, was wir uns bewahren müssen, was wir kultivieren sollen. Und das können wir, diese Herzensdinge, meinetwegen sag auch, dass sie nicht bei Rot über die Ampel gehen können, auch wenn kein Auto kommt. Das ist aber gar nicht so wichtig. Viel wichtiger sind in der Erziehung die Herzensdinge. Erziehung sollte sich niemals auf den beruflichen Erfolg der Kinder ausrichten oder auf die Bildung der Kinder, auch nicht darauf, dass sie immer alles äußerlich richtig und falsch machen oder falsch machen, sondern auf das Herz. Christliche Erziehung ist eine Erziehung des Herzens. Oh, da gibt's viel zu sagen. Erziehung ist notwendig. Und ich sage euch noch, wie der Vers weitergeht. Torheit haftet am Herzen des Knaben. Aber die Rute der Zucht entfernt sie davon. Wie schlimm ist es in unserer Gesellschaft, dass Eltern sich nicht mehr trauen, streng zu sein und mehr davor Angst haben, den Willen der Kinder zu brechen, als dass sie Angst davor haben, dass die Kinder in Sünde gehen. Wir bringen unseren Kindern ja am Ende Gehorsam bei, nicht damit wir irgendwie wie der Feldmarschall auf der Kaserne stillgestanden. Sondern wir bringen unseren Kindern Gehorsam bei, dass sie eines Tages lernen und wissen, wie man Gott gehorcht. Dass ihr Leben in gesegneten Bahnen verläuft. Dass man auch mal was tun muss, was einem keinen Spaß macht. Punkt B. Erwachsene ehren ihre Eltern. Also Erwachsene im Sinne von ich bin ausgezogen, hab meinen eigenen Tisch, unter den ich meine Füße stecke. Auch für uns gilt es, unsere Eltern zu ehren. Und jetzt kommen ein paar praktische Punkte. Teilweise wiederhole ich mich jetzt auch, aber jetzt kommen ein paar praktische Punkte, die mir da wichtig geworden sind in der Vorbereitung. Wenn wir mal 1. Timotheus Kapitel 5 aufschlagen, das sind jetzt eigentlich pastorale Anweisungen, aber wir wenden das jetzt einfach mal auf unser Thema an. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 1. Einen älteren Mann fahre nicht hart an. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern weise, wie heißt es hier? Sondern ermahne ihn wie einen Vater. Wir ehren unsere Eltern, indem wir freundlich zu ihnen sind. Indem wir nicht uns im Ton vergreifen, indem wir nicht ihnen das Wort abschneiden, indem wir nicht sie vielleicht sogar noch beschimpfen und beleidigen. Wir ehren unsere Eltern, indem wir freundlich sind. Und das hat übrigens gar nichts damit zu tun, ob dein Vater oder deine Mutter freundlich zu dir ist. Das wäre leicht. Jesus sagt, das machen ja die Sünder, das machen sie alle. Freundlich sein zu denen, die zu ihnen freundlich sind. Das Gebot, ehre Vater und Mutter, ist völlig unabhängig von dem, wie sich dein Vater und deine Mutter dir gegenüber verhalten. Und ich weiß, wie krass es manchen von uns und noch viel mehr Leuten da draußen geht. die ihre Eltern hassen aus tiefster Inbrunst. Und menschlich gesehen würde ich sagen, zu Recht. Was die erlebt haben, was denen angetan wurde. Und jetzt kommst du hier und sagst, ich soll die ehren, ich soll freundlich zu denen sein. Ich weiß, wie herausfordernd das für den einen oder anderen ist. Aber wir kommen nicht drum herum um die göttlichen Wege und Bahnen. Wir werden dann auch gleich noch auf die Verheißung schauen. So, wir sind freundlich. Wir segnen unsere Eltern und beten für sie. Wir segnen unsere Eltern und beten für sie. Katja hat das vorhin mal angedeutet, was für eine Beziehung, dass sie eine Beziehung zu ihren Eltern hat, also eigentlich gar keine Beziehung. Die Beziehung war völlig auseinandergebrochen. Da waren Ekelgefühle da und Hassgefühle. Stimmt's jetzt? Ja? Nick mal? Okay. Und dann haben wir ein Buch gelesen, das kann ich euch auch empfehlen. Nicht alles 100%, was da drin steht, aber ich könnte es mit ruhigem Gewissen lesen. Das heißt, die Kraft des elterlichen Segens. Und da ging es um sieben Stadien von der Empfängnis an bis hin zum Erwachsenenalter, wie Eltern ihre Kinder segnen können. Und das siebte Kapitel ging darum, wie Kinder ihre Eltern segnen. Und das hat Kathi so inspiriert. Und dann hat sie gewusst, okay, Weihnachten kommt bald, sind wir jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit. Damals sind wir noch immer nach Sitzenroda gefahren. Und Kathi wusste, ich will ein Gedicht schreiben. Nee, nicht ein Gedicht, sondern einfach was aufschreiben, wo ich meinen Eltern Ehre erweise, wo ich ihnen dankbar bin. Und es war gar nicht so leicht, da Stoff zu finden. Aber grundsätzlich, aber irgendwann hat sie dann Sachen gefunden, wofür sie dankbar war, was sie schön fand, was sie gut fand, wofür sie ihren Eltern dankbar ist, hat es aufgeschrieben. Und ich kann euch nicht sagen, bei dieser Weihnachtsfeier, was für eine Atmosphäre da war. Wie viele Tränen da geflossen sind von allen Seiten. Und was es für einen Durchbruch gegeben hat in der Beziehung zu Katis Eltern. Die haben mich ja gehasst. Und ich sie. Und jetzt haben wir ein schönes Miteinander. Es gibt natürlich immer noch Steigerung. Aber es ist ein schönes Miteinander. Und es ist ein geheiltes Miteinander. Und ich kann auch mal sagen, nee, so macht man das nicht. So macht man das nicht hier mit meinen Kindern. Und ich habe sie trotzdem noch lieb. Ist das nicht schön? So, Kinder segnen ihre Eltern. Und Eltern brauchen das, besonders wenn sie in das Alter kommen. Weil auf einmal sind die Kinder weg aus dem Haus und das, worum sie sich 20 Jahre oder länger gedreht haben, wo sie ihre ganze Energie, ihre ganze Kraft hineingesteckt haben, in die Versorgung, in die Bildung, in diese liebevolle Erziehung der Kinder, auf einmal ist diese Aufgabe weg. Und dann können die Kinder kommen und ihren Eltern Bedeutung zusprechen. Segen zusprechen. Und ihnen sagen, ihr seid nicht unwichtig, ihr seid immer noch wichtig. Für uns, für die Enkel, ihr seid immer noch wichtig. Ihr habt auch einen geistlichen Auftrag. Ach du liebe Zeit. Halleluja. Dann 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 8. Dieses ganze Kapitel, ach hier sind wir ja schon. Dieses ganze Kapitel verlangt eigentlich eine genaue Überprüfung, aber dafür haben wir keine Zeit. Wenn wir mal Vers 8 lesen. Aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, das heißt Mitglieder der Familie, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Es ist normal, Achtung, jetzt kommt gleich wieder die Kontrakulturrevolution. Es ist normal, dass sich Kinder um die natürlichen Bedürfnisse ihrer Eltern kümmern, wenn diese ins Alter gekommen sind. Es ist nicht normal, in irgendwelche Heime die Alten abzuschieben und zu warten, bis sie sterben. Das ist nicht normal. Das ist etwas in unserer deutschen Kultur, das ist in anderen Ländern völlig undenkbar. Da leben die im Haus, egal wie schlimm die sind, egal wie dement die sind, die bleiben im Haus und um die wird sich gekümmert. Das ist Ehre. Du bist etwas Besonderes. Ich schieb dich nicht ab und besuche dich alle 2 Wochen. Klar, ich verstehe, es gibt praktische Probleme manchmal. Wenn du hier in Dresden wohnst und deine Eltern sind in New York, dann hast du, ist es schwer, die nach Hause zu holen oder in dein Heim aufzunehmen. Das verstehe ich, aber in vielen Fällen werden die Eltern als aufs Abstellgleis gestellt, wo schon der Sarg quasi daneben steht, dass man sie dann nur umbetten muss. Das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Und da ist die Gemeinde gerufen, einen göttlichen Standard zu setzen. Ich habe gut reden. Meine Eltern sind noch nicht so alt, dass ich mich irgendwie engagieren muss. Sie arbeiten alle noch selber. Und in unserer Gesellschaft ist ja auch viel abgedeckt über die Rente. Ja, die haben dann ein gewisses Grundeinkommen. Ihr Lieben, lasst eure Eltern, wenn sie alt geworden sind, nicht im Stich. Die Bibel belegt dieses Verhalten mit einem Fluch. Verachte deine Mutter nicht, heißt es, wenn sie alt geworden ist. Wir ehren unsere Eltern, indem wir sie pflegen, wo sie Pflege brauchen. Und wir ehren unsere Eltern, indem wir Zeit mit ihnen verbringen. Muss ich mir das jetzt schon wieder anhören? Immer noch dieselbe Leier, wie vor 20 Jahren, dieselben Storys. Immer noch dasselbe hohle Gequatsche. Ja, hör dir das. Du ehrst sie. Du sagst, gibst ihnen eine Botschaft mit, wenn du mit ihnen zusammen bist und sagst, was du denkst, was du fühlst, das ist wichtig. Auch hier gibt es natürlich Fälle, wenn die Familie komplett gespalten ist, ein inbrünstiger Hass da ist, kannst du natürlich nicht einfach hingehen und dich auf die Couch setzen und sagen, hey Mama, wie geht's dir? Sondern da braucht es natürlich auch manchmal Heilungsprozesse und manchmal ist so eine Familie auch so kaputt, dass es erst die Bekehrung heilen kann und in vielen Fällen gar nicht mehr heilen kann. Klar gibt's das und ich will überhaupt nicht jetzt irgendwie das Verdammnis auf irgendjemanden bringen, weil du nicht das so machst. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir mit unseren Eltern Zeit verbringen. Und so geben wir ihnen das Gefühl, du bist etwas Besonderes. Das ist Ehre. Uns würden wahrscheinlich noch mehr Dinge einfallen, aber wir gehen mal zu den Verheißungen für Unehre gegenüber Eltern. Punkt 4. Ach ja, einen Punkt habe ich vergessen. Alles schön zu reden, was deine Eltern mit dir in der Vergangenheit mit dir gemacht haben, ist nicht Ehre. Wenn du missbraucht wurdest als Kind von deinen Eltern, wenn sie dich falsch und nicht liebevoll behandelt haben, dann zu sagen, ach, die haben mich geliebt, ist alles okay, das ist nicht Ehre, das ist Lüge. Ehre hat nichts damit zu tun, alles schön zu reden und wie, ach, ist alles so blumig und alles war alles so schön in meiner Kindheit. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Nur noch als Punkt. Okay, viertens, Unehre gegenüber Eltern. Lass uns mal dritte Buch Mose aufschlagen. Ich versuche jetzt hier schnell durch die Bibel, ja, wie gesagt, kann sein, dass es ein bisschen länger wird. Dritte Mose, Kapitel 20, Vers 9. Weil sein Vater oder seine Mutter flucht, der soll unbedingt getötet werden. Er hat seinen Vater oder seiner Mutter geflucht. Sein Blut sei auf ihm. Die Eltern beleidigen, ihnen fluchen, ist etwas, was Gott mit höchster Ernsthaftigkeit anschaut. 2. Mose 21, Vers 17. Auch wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, soll unbedingt sterben. Und Jesus zitiert genau diese beiden Bibelstellen in Markus 7, Vers 10. Aber das schlagen wir jetzt nicht auf. Wir bleiben bei 2. Mose 21, 15. Also das war der erste Punkt. Beleidigungen sind Unehre gegenüber den Eltern. 2. Mose 21, 15 kommt das nächste. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, der soll unbedingt sterben. Körperliche und auch verbale Gewalt, also verbal hat man schon, aber körperliche Gewalt gegenüber Eltern. denkt, das ist für uns kein Thema und das macht hier keiner. Aber Leute, da draußen gibt es Familien, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kaputt, wie zerrüttet, wie dämonisiert, wie verflucht das alles ist und was da gang und gäbe ist. Und wo diese ganze aufgestaute Hass in den Kindern hochkommt, durch die ganze Fehlbehandlung und den Missbrauch der Eltern. Und am Ende sind sie endlich stark genug, sich zu wehren. Und dann dann wird der Spieß umgedreht. Und dann ist auch eine Gewalttätigkeit da. Und es ist nicht so einfach, dahin zu sagen, du bist schuld und du bist nicht schuld. Nein, die haben alle ihre Finger drin. Aber Gott kann solche Familiensituationen lösen. Gottlosigkeit, Torheit. Das ist jetzt der dritte Punkt hier in diesem Bereich. Sprüche 19, Vers 13. Ein törichter Sohn ist das Unglück seines Vaters. Ein törichter Sohn ist das Unglück seines Vaters. Was ist Torheit? Der Begriff Torheit wird im Neuen Testament anders verwendet als im Alten. Das ist ganz wichtig, weil sonst sind wir völlig verwirrt, wenn wir die Bibel lesen. Weil im 1. Korinther 1 steht, Gott hat das Törichte der Welt auserwählt. Damit meint er das Dumme. Ja? Zu geringer IQ, das ist damit gemeint. Er hat das Törichte der Welt auserwählt. Aber im Alten Testament ist das nicht das, was Gott auserwählt, sondern das, was Gott verwirft. Weil Torheit in der Bibel ein Synonym für Gottlosigkeit ist. Das heißt in dem Psalmen, der Tor spricht in seinem Herzen, da ist kein Gott. So, und wenn wir in diese Gottlosigkeit hineingehen, dann bereiten wir unseren Eltern Schande. Sprüche 17, Vers 21. Wer einen Toren zeugt, der hat Kummer. Amen. Und der Vater eines Narren hat keine Freude. Vers 25. Ein törichter Sohn bereitet seinem Vater Verdruss und seiner Mutter Herzeleid. Sprüche 15, das ist der nächste Punkt. Verachtung und Überheblichkeit. Sprüche 15, Vers 20. Ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude. Ein dummer Mensch aber verachtet seine Mutter. Ein dummer Mensch verachtet seine Mutter. Sprüche 15, Vers 20 war das. Und dazu noch 5. Mose 27, Vers 16. Das sind ziemlich viele Bibelstellen hier. Müsst es dann in Ruhe nochmal durchgucken zu Hause. Verflucht sei, wer seinen Vater und seine Mutter verachtet. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. Verflucht soll sein, verflucht ist, wer Vater und Mutter verachtet. Und das ist nicht ein Fluch, der vom Teufel kommt, ja, mit so Hörnern, der dahin steht, ah, endlich kann ich meinen Fluch gegen ihn sehen. Nein, das ist ein Fluch vom Allerhöchsten. Und schlussendlich in dieser Liste der Schande, der letzte Punkt, Misshandlung. Sprüche 19, Vers 26. Wer den Vater misshandelt und die Mutter verjagt, der ist ein Sohn, der Schande und Schmach bereitet. Schande und Schmach. Schande ist das Gegenteil von Ehre. So kommen wir jetzt zu Punkt 5, dem großen Punkt 5. Warum die Eltern? Warum hat Gott gesagt, die Eltern ehren? Ich habe darüber nachgedacht und ich bin nicht wirklich auf ein abschließendes, zufriedenstellendes Ergebnis gekommen. Aber in Epheser 3, Vers 15 lesen wir, dass Gott, das wird unterschiedlich übersetzt, in manchen Übersetzungen heißt es da die Geschlechter, in anderen Familie und in anderen Vaterschaft. Da heißt es, Gott, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden den Namen bekommt. In Elternsein steckt etwas Göttliches. Es ist die gottgegebene Schöpfungsordnung, weil Gott selbst ein Vater ist. Und wenn du das Leben Jesu studierst, dann siehst du, in dem Herzen Jesu war eine große Leidenschaft, und das war, den Vater zu ehren. Er ehrte den Vater. So, es hat etwas mit einer Verbindung mit dem Göttlichen zu tun. Genauso wie wir Eltern bedingungslos ehren sollten, sollten wir auch Gott bedingungslos ehren. Es ist dasselbe Prinzip, was da dahinter steckt. Natürlich in einem ganz anderen Kontext, ist klar. Eltern ehren ist etwas Irdisches, das spielt sich hier ab. Und Gott ehren ist etwas Ewiges, etwas Transzendentes, ja, was in unserem Herzen und in seinem Herzen sich abspielt. Aber es ist doch das gleiche Prinzip. Er ist der Vater und deshalb ehren wir ihn. Und manchmal hörst du so Unsinn wie, Gott ist die Beziehung zu dir wichtiger, als dass du gehorsam bist. Das ist totaler Unsinn. Als ob du Gehorsam gegenüber Gott von der Beziehung zu ihm trennen könntest oder andersrum. Als ob du mit Gott eine Beziehung haben könntest, wenn du nicht gehorsam zu ihm bist. Unmöglich. So, das gehört alles in eine Sparte. Und dann Punkt 6, dann schließen wir auf und schließen wir ab und beten dann noch. Aufschließen tun wir vielleicht auch. Ja. Unsere Herzen. Epheser 6, Vers 2 und 3, da heißt es, das ist das allererste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt, besonders wenn wir so theologisch im Gange sind und uns bewusst ist, alles ist aus Gnade und so weiter. Hier wird quasi, Jesus, hilf mir, das richtig auszudrücken. Unsere äußeren Lebensumstände und die Qualität unseres Lebens mit den äußeren Umständen, sei es in Finanzen, sei es in Beziehungen, sei es in Krankheit, sei es mit Job, sei es alles, also oder Gesundheit besser gesagt, sei alles Mögliche, was mit unseren äußeren Umständen in unserem Leben zusammen zu tun hat, wird in direkten Zusammenhang gesetzt dazu, wie wir mit unseren Eltern umgegangen sind. Also ich finde das verrückt. Und das ist nämlich das Schöne. Ich gehe nicht zu meinem Sohn und sage, du musst mir gehorsam sein, damit ich mich fühle wie Gott oder der dich bestimmen kann, ja, wie der Pate, sondern du musst mir gehorsam sein, ich erziehe dich zum Gehorsam, damit du ein langes Leben hast. Nicht die Eltern haben ein langes und gutes Leben, wenn sie ihre Kinder zum Gehorsam erziehen, sondern die Kinder, wenn sie ihre Eltern ehren, haben ein gutes und langes Leben. Und wer will das nicht? Wer will das nicht, ein gutes Leben zu haben? Und aus irgendeinem Grund hat Gott das miteinander verbunden. Untrennbar miteinander verbunden. Viele Probleme, die wir haben, ist jetzt meine These, viele Probleme, die wir haben, haben etwas damit zu tun, wie wir mit unseren Eltern umgegangen sind. Ob wir sie geehrt haben oder nicht geehrt haben. Das allererste Gebot mit Verheißung. Wie blöd wären wir denn, wenn wir sagen, ach nee, damit will ich nichts zu tun haben, alter Bund, alles Unfug. Ein gutes und langes Leben. Gott bietet mir das als Belohnung an dafür, dass ich meine Eltern ehre. Also, los geht's. Wie geht das? Wann kann ich loslegen? Wo muss ich unterschreiben? Quasi. Halleluja. Ja, ich habe ja noch so ein paar Begriffe. Geld, Gesundheit, Bewahrung, Ruhe, beziehungsweise Armut, Krankheit, Unfälle, Krisen. Können, müssen nicht, aber können mit diesem fünften Gebot in Zusammenhang gestellt werden. Okay, Enrico, kannst du nach vorn kommen? Es ist immer schwer nach so einer, oder überhaupt schwer im Gottesdienst, weil du musst dir vorstellen, das ist wie im Atomkraftwerk. Du hast eine riesen Schaltfläche mit 1000 Knöpfen und der Leiter muss jetzt nun überlegen, auf welchen Knopf drückt er jetzt. In welche Richtung leitet er die Gemeinde? Was will Gott jetzt? Was will der Heilige Geist jetzt? Lass uns einfach mal innehalten und das ein bisschen sacken lassen in dem Lichte und in der Gegenwart Gottes. Musik hilft manchmal, in manchen Fällen, dass wir uns leichter öffnen können und Jesus, wir sehen dich als den, der den Vater geehrt hat. Ohne Abstriche. Wie es geschrieben steht, ein weiser Sohn erfreut den Vater. Und du hast den Vater erfreut. Und Herr, du siehst, dass wir alle anders sind als du, Jesus. Du hast keinen irdischen Vater, der all diese Fehler gemacht hat, die viele von uns erlebt haben, Herr. Du siehst, Vater, wo Schwierigkeiten sind, wo da ein Hindernis ist, wo wir sagen, der hat das und das gemacht, die hat das und das gesagt zu mir. Und jetzt soll ich sie ehren? Oh Herr, ich bitte dich, dass du mit deiner Heilungskraft kommst und dass du diese Wunden, diese Verwundungen anfängst zu heilen. Herr, ich bitte dich, dass du mit deiner Berührung kommst. Vater, wie du die Leprakranken geheilt hast. Du hast sie geheilt mit deinem Wort. Die Körper geheilt mit deinem Wort, aber ihre Seelen geheilt mit einer Berührung. Die, die man nicht anfassen durfte, wurden von dir angefasst. Oh Herr, und diese Berührung, darum bitten wir dich heute. Denn einer deiner Namen, Jesus, ist ewig Vater. Vater, da wo diese Verletzungen wie ein unüberwindbarer Berg vor uns stehen und wir nicht weiterkommen und da nicht durchkommen und wir nicht überhaupt nicht wissen, wie das gehen soll und alles in uns sich widerstrebt gegen dieses Gebot, bitten wir dich, dass du uns anrührst und heilst. Dass du ein tiefgreifendes Werk der Heilung tust.